Die Bereitstellung der Datei wurde durch das Studierendenvorschlagsbudget gefördert.
Samstags Uni im Wintersemester 2017-2018. 500 Jahre Reformation, Luther und die Folgen.
Vierter Vortrag, Professor Dr. Birgit Reki, Luther und Erasmus von Rotterdam, über den freien Willen.
Lieber Herr Frick, ich danke Ihnen sehr herzlich für diese überaus freundliche Einführung und besonders für die Einladung in die Erasmusstadt Freiburg, die ich mit großer Freude angenommen habe. Und wenn ich jetzt sehe, was Sie hier in Freiburg an einem Samstagvormittag, den wir in Hamburg einfach der Erlebniskultur opfern müssen, dann bin ich umso froher und freue mich umso mehr, dass ich hier heute bei Ihnen sein kann. Also ich kann Ihnen sagen, ein solches Auditorium würden wir am Samstagvormittag in der Universität unter keinen Umständen zusammenbekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Jahr 2017 rast seinem Ende entgegen. Das offiziell begangene Jubiläumsjahr, das mit dem Reformationstag 2016 begonnen hatte, ist schon mit dem landesweit als Feiertag bestimmten 31. Oktober dieses Jahres zu Ende gegangen. Dieses Jahr hat uns mit seiner unübersehbaren, aber absehbaren Flut von Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt, von Zeitungsartikeln, Zeitschriften, Essays, Fernsehsendungen und Radiofeatures, Tagungen, Workshops, Podiumsgesprächen, auch literarischen Texten, viel Neues und Interessantes über Martin Luther und die Reformation gebracht. Manches davon in seiner rituellen Redundanz bis zum Überdruss. Luther und die Auswirkungen, die sein Anstoß zu einer Erneuerung und Läuterung der christlichen Kirche gezeitigt hat, wurden in den interdisziplinären Bemühungen der Geistes- und Kulturwissenschaften in jeder nur denkbaren Richtung zum Thema. Er wurde historisch, soziologisch, politikwissenschaftlich, sprachwissenschaftlich, literaturwissenschaftlich und literarisch und nicht zuletzt auch theologisch ausgewertet, problematisiert, kontextualisiert, aktualisiert. Und dabei, wie es seit Freud offenbar gar nicht mehr ausbleiben kann, immer wieder zum Gegenstand psychologisierender Deutungen gemacht. Gerade dort, wo man in die Lage kam, die Stringenz seines Argumentierens oder überhaupt seine Position in Frage zu stellen oder seine unsäglich wüsten Unsachlichkeiten zu beanstanden, bekam man häufig und im Gestus ultimativer Erklärung die Antwort zu hören: Luther war ein Getriebener. Das Thema indessen, das man angehen müsste, wenn man nicht nur das Wirken des Reformators, sondern auch sein Denken theologisch und philosophisch ernst nimmt, kam bei all dem notorisch zu kurz. Der Streit zwischen Luther und Erasmus von Rotterdam über die Freiheit des Willens, der in Form einer gelehrten Disputation in zwei ausführlichen Abhandlungen 1524 ausgetragen worden ist. Meine Hamburger Recherche hat für das Reformationsjahr den Befund von ganzen 10 Vorkommnissen zu diesem Thema ergeben. Und ich gebrauche deshalb den artifiziellen Ausdruck Vorkommnisse, weil ich ein Genus proximum, einen übergeordneten Begriff für die so unterschiedlichen Medienereignisse brauche, die in dieser Zahl 10 zusammengerechnet sind wie Äpfel, Birnen und Erdbeeren. Der Zeitungsartikel, die Radio- und die Fernsehsendung, der Einzelvortrag, die Podiumsdiskussion, der Workshop und die wissenschaftliche Konferenz. Man bedenke, alles dies zusammengefasst, alles in allem 10 Fälle. Und wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass zwei von diesen 10 insofern kaum noch in letzter Minute kommen, als sie genau genommen bereits außerhalb des Jubiläumsjahres liegen, nämlich mein heutiger Vortrag hier bei Ihnen und eine Konferenz an der Münchner Hochschule für Philosophie, die am 24. und 25. November erst noch stattfinden wird, dann setze ich doch sehr auf Ihre Zustimmung zu meinem Urteil. Das ist wenig. Luther als Protagonist einer mutatis mutandis bis heute hochbrisanten Debatte, der Debatte über Freiheit und Notwendigkeit. Luther als Denker hat für die verantwortlichen Organisatoren des Lutherjahres 2017 offenbar keine Rolle gespielt. Was soll man davon halten? Wir suspendieren alle möglichen exakten Mutmaßungen, bis wir uns einen Eindruck von der Debatte und von Luthers Position verschafft haben. Die eigentliche Debatte im engeren Sinne, in der der große, inzwischen darf man ja rückwirkend sagen, katholische Humanist, der sich in dieser Zeit aber auch schon für moderate Reformen der Kirche ausgesprochen hatte, und der Reformator über die Freiheit des Willens streiten, findet statt im Jahr 1524, 7 Jahre nach dem Anschlag. Der Streit hatte zu dem Punkt schon eine Vorgeschichte. Luther und Erasmus standen seit 1519 im Briefwechsel miteinander. Das Jahr 1520 hatte eine rapide Dramatisierung der Verhältnisse zwischen Luther und der römischen Kirche gebracht. Luther hatte seine Schrift über die Freiheit eines Christenmenschen noch dem Papst Leo X. gewidmet, dessen Banndrohungsbulle aber mit der Assertio beantwortet, der Wahrheitsbekräftigung aller Artikel Martin Luthers, die von der jüngsten Bulle Leos X. verdammt worden sind. In dieser Antwort auf die Bulle des Papstes vertritt er in einigen der Abschnitte die Auffassung, dass der freie Wille des Menschen eine Illusion, ein leerer, irreführender Begriff wäre und dass alles, was der Mensch tut, sich nur durch die Notwendigkeit erklären ließe, die durch Gottes Gnade oder Ungnade artikuliert sei. Das ist 1520. Dagegen sind die Überlegungen des Erasmus gerichtet, auf die wiederum Luther mit einer ausführlichen Bestreitung antwortet, die dann 1525 auch veröffentlicht werden sollte. Die Diatribe des Erasmus, das Gespräch, die Unterredung, De Libero Arbitrio und das Antwortpamphlet Martin Luthers, De Servo Arbitrio, bilden im engeren Sinne die Debatte über den freien oder unfreien Willen. Erasmus behauptet die Freiheit des Willens und er bemüht sich dabei, die Vereinbarkeit dieser Annahme mit der theologischen Lehre von der Abhängigkeit des Menschen als Geschöpf Gottes plausibel zu machen, indem er in einer differenzierten Gnadenlehre die Vorstellung von der Mitwirkung des Menschen an dem, was letztlich ohnehin in Gottes Allmacht fällt, möglich macht. Er vertritt damit eine Position, die wir rein strukturell mit Blick auf die Freiheitsdebatten seit der frühen Moderne und bis in unsere Tage als Kompatibilismus bezeichnen. Eine Vereinbarkeitslehre. Es gab derer manche, schon bevor der Terminus vor kurzem geprägt wurde, und es hat sich in der zeitgenössischen Auseinandersetzung um die Freiheit des Willens, die ja, wie Sie wissen, uns durch die Dramatisierung einiger hirnphysiologischer, hirnwissenschaftlicher Forschungsbefunde aufgekommen ist, durchgesetzt, den Ausdruck auch rückwirkend zur Kennzeichnung einer Position zu verwenden. Kompatibilismus. Der Kompatibilist vertritt grundsätzlich die Auffassung, dass die Notwendigkeit des Handelns, die Determination welcher Provenienz auch immer und die Willensfreiheit sich nicht grundsätzlich ausschließen, sondern dass sie zusammen bestehen können. Im Gedanken des Erasmus, dass die göttliche Vorherbestimmung es durchaus verträgt, dass der Mensch einen freien Willen habe, haben wir einen solchen Kompatibilismus, in dem übrigens der frühe Augustinus fortwirkt, der in seiner Schrift De Libero Arbitrio 395 den Gedanken entwickelt hatte, dass Gott dem Menschen den freien Willen und damit die Verantwortung für seine guten und bösen Taten gegeben habe, gerade damit der Mensch sich bewähren könne und dass nichts daran gegen die Allmacht Gottes spreche. Gott hat es offenbar so gewollt, so argumentiert Augustinus, und er greift durch die Vorsehung auch nicht etwa ein in das, was der Mensch mittels seines freien Willens tut, er weiß es nur im Voraus. So auch Erasmus. Luther bestreitet in seiner Erwiderung auf Erasmus die Freiheit des Willens und betont dagegen die völlige Abhängigkeit der menschlichen Entscheidungen vom Willen Gottes. In seinem Gedanken wirkt ebenfalls Augustinus fort, aber der späte Augustinus mit seiner Prädestinationslehre in der Schrift De Civitate Dei, der zufolge der Mensch von Gott erwählt oder verworfen werde, ohne auf diese Gottesentscheidung selbst durch seine Taten und Werke irgendeinen Einfluss nehmen zu können. Es fällt von Anfang an ins Auge, wenn man die Debatte zwischen Erasmus und Luther verfolgt, dass diese Prädestinationslehre, die als das Gnadenloseste gelten darf, was unter dem Begriff einer göttlichen Gnade überhaupt gedacht werden kann, dem aufbegehrenden Mönch, dem die Perversionen der Werkgerechtigkeit im zeitgenössischen Ablasshandeln der römischen Kirche ein Pfahl im Fleische war, als das theologische Instrument seiner protestantischen Kritik zu Pass kommen konnte. So, meine Damen und Herren, im Rundumschlag nimmt sich die Polarisierung der Positionen aus. Wenn man mit evangelischen Theologen oder Gemeindemitgliedern über diese Debatte zu diskutieren versucht, dann hört man häufig die Formel: Luther und Erasmus reden aneinander vorbei. Das soll heißen, sie meinen, wenn sie vom freien Willen sprechen, nicht dasselbe. Sie haben bei Verwendung desselben Terminus nicht denselben Begriff. Sie bewegen sich auf inkommensurablen Ebenen. Ich bin mir nicht sicher, in welchem Maße das zutrifft. Und selbst wenn es zuträfe, wäre damit der Geltungsanspruch der These des einen wie der des anderen noch nicht erledigt. Wir müssten immer noch prüfen, ob das, was der eine wie der andere vertritt, die Chance hat, einzuleuchten, die Chance hat, überzeugend zu sein. Deshalb führt kein Weg an der genaueren Betrachtung vorbei. Wie argumentieren denn die beiden Streitenden? Wie begründen sie ihre Thesen? Ich will das jetzt in aller gebotenen Kürze vorstellen, so dass die leitenden Intuitionen, die Motive, die Argumentationsabsichten der beiden kenntlich werden können. Nach Erasmus' Auffassung verfügt der Mensch über den freien Willen. Er hat ihn von Gott, der den freien Willen, so sagt Erasmus, geschaffen und wiederhergestellt hat. Erasmus begreift den freien Willen als Kraft des Wollens, mit deren Hilfe wir erwählen oder ablehnen, uns zwischen Gut und Böse entscheiden und uns so je nach unseren Entscheidungen dem zukehren oder von dem abwenden, was zum Heil führt. Erasmus legt dabei auch Wert auf den vernünftigen Charakter dieses Willens. Er betont, dass er aus einem Verstandesurteil entstehe. Erasmus entwickelt seine philosophische Position in einer, wie ich denke, weit über den Streitanlass hinaus richtungweisenden Methode. In einer reflektierten Hermeneutik, kann man heute sagen. Generell im philologischen Bezug auf die Bibel als unbezweifelte Autorität, die man beim Wort nehmen darf und muss, im Einzelnen durch begriffsanalytische Erörterungen dessen, was da an Formulierungen steht. Er insistiert dabei auf Konsequenz im logischen, semantischen und pragmatischen Verständnis der Sprache, die das Wort Gottes in der Heiligen Schrift spricht. Er führt nacheinander aus dem Alten und aus dem Neuen Testament eine Fülle von Stellen an, in denen vom Sollen, vom Sündigen, vom Wählen und Verfehlen des Richtigen und Guten, von Aufforderungen Gottes an den Menschen, von Geboten, Verboten, Lob und Tadel des Gottes, von der Befolgung eines Befehls oder eines Gesetzes, von der Anrechnung der Taten eines Menschen durch Gott, von Lohn und Strafe die Rede ist. Und indem er, wie gesagt, generell die logische und semantische Konsequenz im Gebrauch solcher Begriffe, zum Beispiel des ganzen Spektrums unserer Handlungsbegriffe wie auch unserer Bewertungsbegriffe einfordert, argumentiert Erasmus, wie man von Anfang an sehen kann, aus dem Selbstverständnis des denkenden und handelnden Menschen, denn diese Schriftstellen können anknüpfen an das normative Selbstverständnis des Menschen. Erasmus-Methode besteht in jedem dieser Fälle darin, die Formulierungen beim Wort zu nehmen und die Konsequenz dessen, was da gesagt ist, explizit zu machen. Das grundsätzliche Argument lautet: Es wäre widersinnig, derartige Ausdrücke wie die soeben aufgezählten zu verwenden. Anforderungen, Aufforderungen zum Handeln und Werturteile über das Handeln ergehen zu lassen, wie es in der Schrift in einem Fort geschieht. Es wäre widersinnig, wenn zugleich feststünde, dass der Mensch, an den sie sich richten, nicht imstande wäre, ihnen zu genügen. All die appellativen, die evaluativen und die normativen Sätze, die Sprechakte wie, ich zitiere an dieser Stelle einmal Erasmus: Versprechen, Drohungen, Vorhaltungen, Vorwürfe, Beschwörungen, Segenssprüche und Verfluchungen, Zitat Ende, wie sie der Gott des Alten Testaments etwa ergehen lässt und die nur auf der Folie der Zuweisung von Schuld und Verdienst überhaupt verständlich sind, sie wären sinnlos, wenn die in ihnen geltend gemachte Implikation nicht gelten sollte. Diese Implikation ist aber, das ist Erasmus' Argument, allemal die des freien Willens. Denn es wird in allen diesen sprachlichen Ausdrücken direkt die Fähigkeit zur Unterscheidung, zur Wahl, zur Entscheidung unterstellt. Es wäre widersinnig, Handlungen zuzurechnen, wenn der Mensch ein unzurechnungsfähiges Wesen wäre. Damit aber ist die Freiheit des Willens vorausgesetzt. So geht prinzipiell, wenn auch nicht in extensiven Untersuchungen der biblischen Sprache, sondern im knappen Verweis auf die Gepflogenheiten und die gemeinsame Verständlichkeit des Sprechens, schon gut 1000 Jahre früher auch Augustinus in seiner Schrift De Libero Arbitrio vor, wo er darauf hinweist, dass man die Menschen weder loben noch tadeln noch ermahnen dürfte, wenn, ich zitiere, die Bewegung, womit der Wille sich hierhin oder dorthin wendet, nicht freiwillig und in unsere Macht gegeben wäre. Zitat Augustinus. Erasmus setzt mit seiner begriffsanalytischen Methode an bei einem Sollen und bei Vorschriften für ein gutes Leben. Er macht aufmerksam auf die Begriffe von Sünde, Hoffnung, Wählen, Trennen, sich abwenden, meiden, tun, trachten nach, Umkehr, Eifer, Versuch, sich zu bessern. unter anderem auch auf die Konjunktion wenn. Ich zitiere: Wie schlecht verträgt sich die Konjunktion wenn mit reiner Notwendigkeit? Ferner Aufforderung, Streben, Versuch, Fleiß, Gerechtigkeit, Strafwürdigkeit. Aus der Verwendung dieser Begriffe zieht Erasmus die systematische Konsequenz. Einen ersten Höhepunkt der Argumentation bildet die Stelle, an der er den die Bibel lesenden Menschen sich in wörtlicher Rede an das Göttliche gegenüber gemäß Luthers Konzeption wenden lässt. Und das lautet dann so: Weil solche Ausdrücke überall begegnen, muss da nicht dem Leser sofort einfallen? Was sprichst du unter einer Bedingung, was einzig an deinem Willen gelegen ist? Was machst du Vorhaltungen, während du alles, was von mir Böses oder Gutes getan wird, in mir bewirkst, mag ich wollen oder nicht? Was machst du Vorwürfe, während es nicht an mir liegt, zu bewahren, was du wünschst, noch auch das Böse auszuschließen, das du in mich hineinlegst? Was beschwörst du, während alles von dir abhängt und das Geschehen sich nach deinem Willen vollzieht? Was segnest du, wie wenn ich meine Pflicht getan hätte, während es dein Werk ist, was immer geschehen ist? Es gibt nämlich Leute, die leugnen, dass der Mensch, mag er auch noch so sehr durch das Geschenk des Glaubens und der Liebe gerechtfertigt sein, irgendein Gebot Gottes erfüllen kann, sondern dass alle guten Werke, da sie ja im Fleische geschehen, zur Verdammnis führen würden, wenn nicht Gott sie wegen des Verdienstes des Glaubens durch seine Barmherzigkeit verziehe. Zitat Ende. Sie sehen, das geht ganz eindeutig gegen Luther. Und was Erasmus ihm hier in expressiver Rollenprosa vorhält, ist die Verantwortungslosigkeit, mit der er seinen Gott der Blamage dessen aussetzt, was wir in der Philosophie einen performativen Selbstwiderspruch nennen. Ein Gott, der den Menschen so anspricht, wie er es in der Bibel tut, ihm aber nicht den freien Willen gegeben hätte, würde anders reden als handeln. Er würde seinen Worten widersprechen durch seine Handlungsweise. Das nennen wir einen performativen Selbstwiderspruch. Einen zweiten Höhepunkt bildet der Satz, der den gesamten vorangegangenen Philologenfleiß in der semantischen Pointe der Rede vom Wollen zusammenfasst. Ich zitiere wieder: Mit welcher Frechheit würde gesagt werden, wenn du willst, zu einem, der keinen freien Willen besitzt. Zitat Ende. Wiederum Vorwurf an Luther. Es kann nicht sein, dass Gott frech ist. Mit anderen Worten, wir dürfen keinen Begriff von Gott und seinem Wirken vertreten, der diesen Eindruck begünstigte. Hier hört der zeitgenössische Adressat natürlich wahrscheinlich stärker als wir die scholastische Prädikatenlehre mit, die sich aus dem Begriff Gottes als des Ens Perfectissimum, des höchsten und perfekten Wesens ergibt. Diesem Wesen müssen im höchsten Maße alle positiven Eigenschaften zukommen. Allmacht, Allwissenheit, Allgüte. Defizite sind ausgeschlossen, da ein Wesen von höchster Perfektion keine Defizite haben kann. Also sollte man über Gott nicht so sprechen, dass man ihn in die Lage bringt, sich den Vorwurf der Frechheit und damit eine Minderung seines perfekten Wesens zuzieht. Man könnte, meine Damen und Herren, den Eindruck haben, dass Erasmus hier die eine der vier lutherschen Glaubensprinzipien, sola scriptura, konsequenter beherzigt, als Luther es selbst jemals getan hat. Erasmus nimmt die Schrift beim Wort und er führt gegen den Bestreiter der Willensfreiheit an, Ein Gott, der mit seinen ungezählten Ansprachen an die Menschen in den verschiedensten Formulierungen im Feld der Wahl, der Entscheidungs- und der Verantwortungsverben sowie der Wertungsprädikate den Menschen so behandelt, dass darin die Voraussetzung der menschlichen Freiheit gesetzt ist, wäre in einem schrecklichen Selbstwiderspruch befangen, wenn er den Menschen gar nicht mit Freiheit begabt hätte. Soweit, meine Damen und Herren, kann man sagen, verfolgt Erasmus eine philologische Argumentationsstrategie in theologischer Absicht. Nun aber das Zweite, das im engeren Sinne von vornherein theologische Element seiner Argumentation. Weit davon entfernt, diesen nunmehr durch den Rekurs auf die Bibel noch einmal bekräftigten freien Willen schlechthin als Autonomie zu denken, legt Erasmus im Gegenteil Wert darauf, ihn einzubinden in das Bedingungsgefüge der göttlichen Allmacht und Vorsehung, indem er eine differenzierte Lehre von den Formen der Gnade vertritt, von der der Mensch abhänge, und innerhalb derer der freie Wille eine begrenzte Funktion der Mitwirkung habe. Eine Funktion allerdings, auf die bei aller Begrenztheit auch nicht verzichtet werden kann, wenn man sich menschliches Handeln nicht als einen Automatismus vorstellen will. Erasmus versteht unter Gnade generell die unverdiente Wohltat, und er unterscheidet zwischen drei bzw. vier Formen oder man kann auch sagen Modi der Gnade. Er unterscheidet die natürliche Gnade, der Influxus Naturalis, der sich auf alles und jedes, das überhaupt in der Welt existiert, bezieht. Davon die besondere Gnade oder auch anspornende Gnade. Davon drittens die mitwirkende Gnade, die vorantreibt, die den Willen des Menschen wirksam macht. Und viertens die vollendende Gnade, die bis zum Ziel führt. Erasmus fasst zusammen. Die erste spornt an. Sie spornt den Menschen an, eine Entscheidung zu treffen, etwas zu wollen. Die zweite entwickelt, die dritte vollendet. Und in dieser Zählung hat er die zunächst als erste benannte natürliche Gnade offenbar nicht mehr mitgezählt. Er spricht von der Gnade Gottes, die unseren Willen vorantreibt, damit wir vollbringen, was wir wollen. Und besteht darauf, dass es hier an dieser Stelle ist, also an der dritten Stelle seiner Differenzierung der mitwirkenden Gnade, wo der Wille zugleich mit der handelnden Gnade Gottes wirkt. Er fügt wiederum begriffsanalytische Richtigstellungen ein, im Hinweis auf das, was die Ausdrücke Beistand, Hilfe, Beihilfe, Unterstützung besagen. Denn nach diesem Modell will er die dritte Form der Gnade begriffen wissen. Und er veranschaulicht das, was sich da im Verhältnis zwischen Gott und Mensch abspielt, mit dem Gleichnis vom Baumeister und dem Arbeiter. Ich zitiere, was der Baumeister für den Arbeiter, das ist die Gnade für unseren Willen. Also Gott ist der Baumeister und wir sind dann der Arbeiter. Der Baumeister gibt selbstverständlich die Direktive, er hat den Plan, er hat das Sagen, aber wir müssen schon etwas tun, damit es zu diesem Gebäude auch kommen kann. Auf dieser Basis kommt Erasmus zu dem Schluss, wir werden daher den Leuten, die folgendermaßen schließen, der Mensch vermag etwas nur mit Hilfe der Gnade Gottes, daher gibt es keine guten Werke des Menschen, den, wie mir scheint, wahrscheinlichen Schluss entgegensetzen. Der Mensch ist mit Hilfe der Gnade Gottes zu nichts unfähig, daher können alle Werke des Menschen gut sein. Zitat Ende. diese Abwägung zwischen Abhängigkeit und Freiheit den Synergismus von Gnade und Willensfreiheit, wie es in der theologischen Literatur genannt wird, wird Luther ihm in seiner Antwort als Inkonsistenz um die Ohren fetzen. Und man muss es zugeben, die scholastische Kleinteiligkeit der Untersuchung von Gnadenmodi in deren Abstufung in einem Phasenmodell der Wirkung, wo dann die Lücke für die Platzierung des Willensanteils gesucht wird, ist alles andere als überzeugend. Tragische Mühe, da muss man aber schon gleich von vornherein eines sagen, das ist ein Fehler, ein Makel, ein Schönheitsfehler mindestens jeglichen Kompatibilismus, jeglicher Position, in der ein Dualismus der beiden Perspektiven miteinander zur Vereinbarkeit gebracht werden soll. Und die der Inkompatibilist Luther, der radikale Determinist der göttlichen Vorsehung, hier ahndet. Luther vertritt demgegenüber radikal, aber am Ende auch nicht konsequent, die Monergie der Gnade. Es hat alles nur die eine energetische Quelle, und das ist der Wille, die Vorsehung Gottes. Auf die damit skizzierte Position des Erasmus behauptet nun Luther die Position, die man zu diesem Zeitpunkt schon aus seiner Assertio von 1520 kennt, dass der freie Wille nichts sei, ein leeres Wort ohne Inhalt. Der Duktus der Schrift lässt von Anfang bis Ende keinen Zweifel daran aufkommen, dass Erasmus mit seinen Überlegungen, mit seiner Methode wie mit seiner Argumentation Luther nicht überzeugt, ja nicht einmal erreicht. Im Hinblick auf die Methode könnte man dies durchaus erstaunlich finden, ich deutete es bereits an. Im Hinblick auf die Argumentation war es von Anfang an absehbar. Immerhin, apropos Methode, dürfen wir von demjenigen, der sich gegen eine ganze Tradition der gelehrten und politischen Weiterungen des christlichen Glaubens mit der Maxime sola scriptura zur Wehr gesetzt hat, es ist nur die Heilige Schrift, der Autorität zugestanden werden darf, doch erwarten, dass er ernst nimmt, was ihm in akribischer Fülle an Belegstellen aus der Schrift entgegengehalten wird. Doch Luther verwirft die Textstellen in Bausch und Bogen, die Erasmus anführt, und setzt andere dagegen. Argumentationsresistent wie alle Dogmatiker geht er davon aus, dass sein Zugang hier, der Zugang zur Heiligen Schrift, der einzig wahre ist. Anstatt wenigstens zu konzedieren, dass auch das in der Bibel steht, was Erasmus zitiert, und dass es zu denken gibt, steht für Luther fest, es ist der andere, der durch seine Ignoranz und Verblendung und durch lauter rhetorische Manöver den Schriftsinn verfälscht. Die grundsätzliche Einsicht, dass alles, was wir an einem Text verstehen, durch unser Verständnis hindurch muss, dass es mit anderen Worten keinen interpretationsfreien Zugang zu einem Text gibt, liegt Luther fern. Gegen Erasmus' Argumentation mit der Rationalität und Konsequenz des Gottes, der aus den Formulierungen der Bibel spreche, also gegen die Insistenz auf einem konsequenten Gottesbegriff, führt Luther zuletzt die schwere Keule der prinzipiellen menschlichen Unzulänglichkeit auf. Wie kämen wir dazu, dem Gott einen Widerspruch vorzuhalten? Dabei übersieht er im Eifer des Streits, dass der Vorwurf des Erasmus sich ja nicht gegen Gott richtet, sondern an ihn, als denjenigen, der nicht sieht, dass er mit seiner Argumentation einen widersprüchlichen Gottesbegriff konzipiert. Doch führt das Argument, das er gegen Erasmus anführt, direkt auf ein grundlegendes Element seiner Theologie. Gott übersteigt alles, was die menschliche Kapazität aufbieten kann. Gott entzieht sich letztlich unseren Bemühungen, sein Wesen und seine Ratschlüsse zu fassen. Deus absconditus, der prinzipiell verborgene Gott. Es fällt dann allerdings auf, dass Luther mit der Bestimmbarkeit und Unbestimmbarkeit des Gottes so ziemlich nach Bedarf und Willkür umspringt. Anders gesagt, es ist schon erstaunlich, was er sich über den als dem Menschen verborgenen Gott bei Bedarf so alles auszusagen getraut. Dass die aus der mittelalterlichen Theologie überlieferten Prädikate von Allwissenheit, Allmacht, Allgüte, dass die Trinitätslehre, dass die Gottessohnschaft hier kein Problem darstellen müssen, da sich der Begriff des Deus absconditus ja auf der Basis dieser theologischen Bestimmungen darauf richten soll, dass der Mensch nicht zu fassen vermag, was Gott will und warum er es will, ist zugestanden. Doch wir werden gleich an eine systematisch dichte Stelle kommen, an der sich mit dem Deus absconditus ein Problem ergibt. Dass Erasmus seinen Gesprächspartner mit seiner kompatibilistischen Argumentation nicht erreicht, war, wie gesagt, von Anfang an nicht anders zu erwarten. Daran hätte auch ein stärkeres Erklärungsmodell für die Vereinbarkeit von Gottes Allmacht und der Freiheit des menschlichen Willens nichts ausrichten können, als es Erasmus mit seiner wenig plausiblen Mitbestimmungskonzeption vorgelegt hat. Wieso? Das kann bereits ein Blick in die 1520 erschienene Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen klar werden lassen. Hier entwickelt Luther zusammen mit seiner Rechtfertigungslehre, der zufolge der Mensch vor Gott nicht durch seine Werke, sondern nur durch seinen Glauben gerechtfertigt sei, eine Dialektik des Freiheitsbegriffs. Die Frage ist, in welchem Verhältnis steht die kompromisslose Verwerfung der Willensfreiheit zu dem, was Luther hier bereits vertritt? In der Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen geht er von zwei Sätzen aus, die, wie er sagt, stracks widereinander sind. Also von etwas, das man in der Philosophie eine Antinomie nennt. Ein unauflösbarer Gegensatz. Der eine Satz lautet, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und der andere Satz lautet, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Die Auflösung dieser Antinomie traut sich Luther zu im Rekurs auf die Innen-Außen-Differenz des Menschen, auf den seit der klassischen Antike vertrauten Leib-Seele-Dualismus, dem Luther die für den Christenmenschen spezifische terminologische Fassung gibt, den Gegensatz zwischen dem geistlichen und dem fleischlichen Menschen. Der Mensch als fleischliches Wesen ist dienstbarer Knecht, weil seiner Begierde und der Einbindung in alle möglichen Niedrigkeiten unterworfen und in diesem Sinne unfrei. Alles Mögliche kann ihn versklaven. Der Mensch als geistliches Wesen, und das ist oder wird er allein durch die Bindung an das Wort Gottes, durch den Glauben, ist dagegen über alles erhaben. Nichts Weltliches kann ihm etwas anhaben. Und in diesem Sinne ist der Mensch dann ein Herr, ein freies Wesen. Es ist dieser bei Luther in der Gegenüberstellung von Fleisch und Geist gefasste Leib-Seele-Dualismus, der, wie wir wissen, nicht der einzige Dualismus ist, den er vertritt, auf den er sich versteift und der auch die Ausweglosigkeit der Diskussion mit Erasmus von vornherein bestimmt. In der Freiheit eines Christenmenschen ist es die Fleischlichkeit, die den Menschen für die Knechtschaft, also disponiert, also den Willen unfrei sein lässt. In der Schrift De Servo Arbitrio heißt es bekräftigend zu dieser Auffassung, ich zitiere, was Fleisch ist, das ist gottlos und unter dem Zorn Gottes und dem Reich Gottes fremd. Wenn es nun dem Reich und Geist Gottes fremd ist, so folgt notwendigerweise, dass es unter dem Reich und dem Geist des Satans ist, da es kein Mittelreich zwischen dem Reich Gottes und dem Reich des Satans gibt, die beide sich gegenseitig und fortwährend bekämpfen. Das ist es, was beweist, dass die höchsten Tugenden an den Heiden, das Vortrefflichste an den Philosophen, das Beste an den Menschen vor der Welt zwar ehrbar und gut genannt wird und so erscheint, aber vor Gott in Wirklichkeit Fleisch ist und dem Reich des Satans dient. Es ist gottlos und lästerlich und vollends böse. Zitat Ende. An dieser Stelle, meine Damen und Herren, wird auch der weitere, gerade von mir schon angekündigte Dualismus thematisch, der Dualismus zweier Reiche, an dem sich in der Sache auch nichts mildert, wenn man stattdessen von zwei Sphären spricht. Die wohl bekannteste Stelle aus der Schrift über den unfreien Willen lautet im Sinne der Herrschaft über diese beiden Reiche, ich zitiere wiederum, so ist der menschliche Wille mittendrein gestellt wie ein Maultier. Wenn Gott ihn reitet, will und geht er, wie Gott will, wie ein Psalm sagt, ich war wie ein Tier vor dir, dennoch bleibe ich stets an dir. Wenn ihn der Teufel reitet, will und geht er, wie der Teufel will, und er hat nicht die freie Wahl, zu einem der beiden Reiter zu laufen oder ihn zu suchen, sondern die Reiter selbst kämpfen darum, ihn zu erlangen und zu besitzen. Zitat Ende. Luther vertritt tatsächlich die manichäistische Vorstellung, der gemäß es ein Reich Gottes und ein Reich des Satans gäbe, und er verknüpft die beiden Dualismen, den Leib-Seele-Dualismus und den Satan-Gott-Dualismus, den Reichsdualismus, umstandslos miteinander, so als kongruierten sie. Man muss Wert darauf legen, dass diese umstandslose Verknüpfung nicht alternativlos ist. Ein psychophysischer, also ein leibseelischer Dualismus verpflichtet den, der ihn, aus welchen Gründen auch immer, vertritt, weder metaphysisch noch logisch dazu, auch eine Zwei-Reiche-Lehre zu vertreten und umgekehrt. Ebenso wenig wie der Leib-Seele-Dualismus die Konsequenz nach sich zöge auf den Unterschied oder Gegensatz von Leib und Seele, sogleich den Gegensatz von Gut und Böse in der moralischen Bewertung zu projizieren. Luther tut beides, er verknüpft diese drei Dualismen, Leib und Seele, Böse und Gut, Reich des Satans, Reich Gottes, einsinnig, und er zieht daraus die Konsequenz, für den Menschen so wie er ist, als wandelnder Widerspruch aus Fleisch und Geist, kommt in der Welt so wie sie ist, als aufgeteilt in zwei Reiche, ein Reich des Guten und ein Reich des Bösen, alles Heil nur aus der Gnade Gottes. Und die kann ihm nur zuteil werden, indem er durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt ist. Sola fide. Der Wille mit seinen Werken vermag hier gar nichts. Noch nicht einmal zum Glauben selbst kann er etwas beitragen. Schon der Glaube ist ein Gnadengeschenk. Wem diese Gnade zuteil wird, der allerdings genießt dann die Freiheit eines Christenmenschen, die nach Luthers Bestimmung als Erhabenheit des Menschen über die Niedrigkeit und die Verworfenheit des Fleischlichen zu verstehen ist. Man sieht an diesem Gedankengang eines ganz deutlich. Luthers Maxime Sola Fide ist in der systematischen Erstreckung erkennbar nicht beschränkt auf die Rechtfertigungslehre, wo sie im markanten Gegensatz zu der Vorstellung steht, der Mensch könnte durch seine Werke vor Gott gerechtfertigt sein, also für sein Seelenheil etwas ausrichten. Sie bezieht sich nicht nur auf die Frage des Rechtfertigungsgrundes, sondern auch auf die Freiheit. Diejenige Freiheit, die wir uns nach Luther als die eines Christenmenschen zu denken haben. Auch die Freiheit ist sola fide, allein im Glauben zu haben. Und das hat man nicht so zu verstehen, dass der Glaube hier instrumentell als Mittel zum Zweck begriffen wäre, so dass wir durch den Glauben die Freiheit des Willens erreichen könnten, sondern so, dass es bei fortbestehender Unfreiheit des Willens nur eine und dabei eine ganz andere Art von Freiheit gäbe, und die läge im Glauben. Die Freiheit eines Christenmenschen ist die Freiheit des Glaubens im Sinne eines Genitivus Subjektivus. Der Glaube ist die Freiheit. Nur auf dieser Folie versteht man Luther auch richtig, wo er das Verhältnis des Menschen zu seinen Werken im Gleichnis des Baumes und seiner Früchte illustriert. Ich zitiere: Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Wenn Luther die Position vertritt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, dann gibt er sich gerade nicht damit zufrieden, dass in Analogie zu dem Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Baum und deren Früchten ein guter Mensch gute Werke bringt und ein schlechter eben schlechte. Der Satz könnte so dem Wortlaut nach auch im Sinne einer Position der Werkgerechtigkeit ausgelegt werden. Luther aber trifft diese Unterscheidung von vornherein auf der Folie seiner Lehre von der durch nichts modifizierbaren Gnadenwahl Gottes, sodass nur der ein guter Mensch sein kann, welcher gute Werke hervorbringt, der durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und seiner Gnade teilhaftig ist. Das heißt aber, alles ist Gnade. Alles in der Frage der Gnade liegt am Glauben. Nichts davon kann der Mensch sich selbst zuschreiben. Und hier, meine Damen und Herren, ist der gerade in Aussicht gestellte Punkt, an dem man nach der Konsequenz im Umgang mit dem Begriff eines Deus absconditus fragen darf. Luthers grundstürzende These, vor Gott sei der Mensch nur durch seinen Glauben, in keiner Weise durch seine Werke gerechtfertigt. Woher wollen wir das eigentlich wissen? Hätte man sich damit nicht tatsächlich angemaßt, in die Gründe und Motive eines doch als Deus absconditus behaupteten Gottes hineinzuinterpretieren? Aus demselben Grund, aus dem diese Rückfrage sich aufdrängt, darf man aber übrigens auch festhalten, die Vorstellung, der Mensch könnte keinen freien Willen haben, folgt keineswegs und schon gar nicht zwangsläufig aus dem Begriff des Deus absconditus. Wenn wir diesen Begriff ernst nehmen, dann können wir allenfalls sagen, wir wissen nicht, ob es Gott gefällt, dass wir einen freien Willen haben oder keinen freien Willen haben. Und das ist schon eine ganz andere Arbeitshypothese. Alles hängt am Glauben. In diesem Duktus ist die Kampfschrift De Servo Arbitrio durchweg gehalten. Und hierin liegt auch der Grund dafür, dass der Leser allerdings den Eindruck haben kann, Luther lässt sich gar nicht auf die Frage nach dem freien Willen ein, sondern macht alles pauschal und ausnahmslos zu einer Glaubensfrage, selbst um den Preis, dass dabei Sätze fallen, disziplinierende Sätze an den Gesprächspartner Erasmus, die man auch als Denkverbot an den Christenmenschen verstehen kann. Die eingangs referierte Erklärung, Erasmus und Luther redeten aneinander vorbei, kann man somit insofern bestätigen, als es Luther nicht um eine unvoreingenommene analytische Untersuchung des Anspruchs auf Willensfreiheit geht, sondern in allem allgemein um den Primat des Glaubens, aus dem alles entspringe, was überhaupt zählt und auf den man sich deshalb gefälligst auch zu beschränken und die anderen Fragen außer Acht zu lassen habe. Der ursprüngliche Sinn des Glaubensprimates, die radikale Zurückweisung der Position der Werkgerechtigkeit, dass es nicht die Werke sind, die den Menschen vor Gott rechtfertigen, sondern nur der Glaube, wird auf diese Weise weit überschritten. Wir können, so habe ich den Eindruck, in der nochmaligen, in der Revue, in der Auseinandersetzung keinem der beiden Gesprächspartner wohl aus vollem Herzen Recht geben. Ich wähle absichtlich diese Formel eines britischen Understatements. Während Erasmus den freien Willen in einer allzu spitzfindigen Unterscheidung ansiedeln will, die seinem Sitz im Leben kaum gerecht werden dürfte, muss sich Luther wohl von allen eindringlichen Rückfragen zuletzt die beiden eng zusammenhängenden Fragen vorhalten lassen, ob die Vorstellung von einem Gott, der sich vom freien Willen seines Geschöpfes in seiner Machtvollkommenheit irgend beschnitten fände, von einem Gott also, der nicht gönnen kann, dem Konzept eines Deus absconditus gerecht werden kann und ob sie auf Dauer überzeugen kann. Ich komme aber auch auf meine Ausgangsfrage zurück. Was sollen wir davon halten, dass das Lutherjahr 2017 so ganz und gar nicht zum Anlass genommen wurde für eine theologisch-philosophische Auseinandersetzung mit der Freiheitsdebatte zwischen Luther und Erasmus? Liegt dieses auffällige Übergehen eines großen Themas daran, dass man dort, wo die Auseinandersetzung mit dem Gründervater des Protestantismus professionell betrieben wird, dessen Beitrag über den freien Willen nicht kennt? Oder liegt es umgekehrt daran, dass man ihn kennt? Sie ahnen es bereits, meine Damen und Herren, auch wenn man die erstere der beiden Möglichkeiten nie ganz ausschließen kann. Mit meinem Beitrag halte ich explizit für die Option des letzteren der beiden Erklärungsversuche. Die Auffassung, die Luther gegen Erasmus von Rotterdam geltend macht, dass der freie Wille nichts sei, ist für den modernen Menschen, auch für den modernen Christen, nicht anschlussfähig. Das Selbstbewusstsein und das praktische Selbstvertrauen des modernen Menschen sowie das damit einhergehende Bewusstsein der Verantwortung für sein Tun und Lassen verdankt sich ja keineswegs allein der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, dem mit ihr intensivierten Anspruch auf Selbstbestimmung des Individuums, auf Demokratisierung der Gesellschaft und auch keineswegs bloß der Auseinandersetzung mit den politischen Katastrophen und ökologischen Krisen des 20. Jahrhunderts. Es verdankt sich in alledem immer auch den gesellschaftlichen und kulturellen Errungenschaften infolge der Reformation. Dass einer mit dem Rücken an der Wand steht und daraus Kraft bezieht. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich wähle bewusst die geläufige Formel für einen sehr viel differenzierteren Satz, den Luther gesprochen hat, zeugt ja nicht von Determination, sondern ist ein unerschrockenes Beharren auf der Unbestechlichkeit der eigenen Einsicht. Es ist, wenn ich es richtig sehe, eine der Quellen eines neuzeitlichen und modernen Anspruchs an die Zivilcourage des Einzelnen. Man braucht schon Willensstärke, um sich nach diesem Modell nicht einschüchtern zu lassen von den Großen und Mächtigen des eigenen Zeitalters. Die Auffassung, dass der freie Wille nichts sei, ist für unser Selbstbewusstsein und Problembewusstsein, das sich gerade auch aus dieser historischen Quelle speist, nicht anschlussfähig. Man darf sich, ja, ich muss eigentlich sagen, man kann sich den Protestanten in der modernen Welt nicht vorstellen als einen, der sich in den Fragen seiner Zuständigkeit, seines Engagements, seiner Zivilcourage, seiner Verantwortung auch nur einen Spalt breit das Hintertürchen offen hielte, dass irgendetwas jemals damit erklärt werden könnte, er sei nun mal vom Bösen geritten gewesen. Luthers Position führt, wie ich mit dieser Anspielung auf das Bild des Reitpferdes, das oder des Maultiers, das entweder von Gott oder vom Satan besessen ist, noch einmal erinnern möchte, tief hinein in das theologische Problem des Manichäismus. Sie führt damit tief hinein in eine, ich muss sagen, in mindestens eine Inkonsistenz, die dazu führt, dass die Pfarrer mit einigem Grund die Fragen der Konfirmanden fürchten und die man auch nicht los wird, indem man sie als Gegenstand eines rein philosophischen Monitums dem davon abzusetzenden theologischen Verständnis entgegensetzt. Wenn Gott, wie Luther doch mit Paulus vertritt, alles in allem wirkt, wie kann es dann sein, dass es das Reich des Satans gibt? Philosophie und Theologie sind beide theoretische Wissenschaften und stehen gleichermaßen unter methodischen Standards. Luthers Position in der Frage der Willensfreiheit ist dazu angetan, das Verhältnis eines aufgeschlossenen Christenmenschen und jedes anderen Menschen zu dem großen Reformator in die Krise zu stürzen oder doch zumindest empfindlich abzukühlen. Und das auch dann, wenn man die katastrophale Aufführung des Wüterichs Luther gegen den zivilisierten Gelehrten, der aus Erasmus Ansprache spricht, erst einmal gänzlich außer Acht lässt. Ich möchte es aber am Ende meiner Überlegungen nicht gänzlich außer Acht lassen, sondern ein kleines Postskriptum genau zu diesem Punkt, wie sich unser Autor in seinem Text aufführt, noch anschließen. So fatal gewiss die Tendenz ist, unter der unser Zeitalter so schrecklich leidet, in Autoren und ihre theoretischen Positionen hinein zu psychologisieren, so gewiss ist umgekehrt die Durchlässigkeit der Praxis, die Durchlässigkeit der lebenspragmatischen und moralischen Einstellung für die Ideen und Überzeugungen der Theorie, die einer vertritt. Wenn mich eine Theorie ernsthaft überzeugt, dann steht der Dynamik der Self-Fulfilling Prophecy prinzipiell nichts im Wege. Denn ich werde dann entsprechend meiner theoretischen Überzeugung handeln und mich verhalten und damit dann dazu beitragen, dass die Wirklichkeit so wird, wie die Theorie es beschreibt. Dies einmal vorausgesetzt, ist es dann schon interessant zu sehen, wie sich unsere beiden Antagonisten im Streit um die Willensfreiheit aufführen. Luthers verbaler Auftritt ist von Anfang bis Ende eine einzige wüste Schimpftirade, voller polemischer Abwertungen, nicht nur der Position, sondern explizit auch der Person seines Gesprächspartners, voller Beleidigungen, die bis zum Unflätigen gehen, voller Drohungen. Insbesondere seine wiederholt geäußerte Anschuldigung, Erasmus vertrete blasphemische Vorstellungen und halte es mit den Heiden, ist ja keineswegs so harmlos, wie wir das heute in einer aufgeklärten Welt ohne Zensurbehörden uns vorstellen könnten, sondern hat im institutionellen Erfahrungshorizont der Zeit den Charakter einer unverhohlenen Drohung. Soll man da sagen, man merkt dem Autor Luther an, dass er an die Freiheit des Willens nicht glaubt? Er geht offenbar davon aus, dass man müsse sich gar nicht erst Mühe geben mit der Selbstbeherrschung und lässt sich gehen. Erasmus dagegen ist ganz ruhig und sachlich, der im Ton wie in der Sache maßvolle, zivilisierte, urbane Gelehrte, ein Humanist eben, Einer, dem man auch in seiner Aufführung anmerkt, dass er an den Menschen glaubt, dass er von der Freiheit des Willens überzeugt ist. Und ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie nehmen mir nach dieser letzten kleinen Klarstellung nicht übel, dass ich meinen Vortrag vor Ihnen hier heute als Hommage an Erasmus verstehen möchte.